Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. So schnell kann's gehen, fast einen Monat wieder Sendepause gemacht und nun pünktlich zum Osterfest auferstanden. Ist das ein Zeichen, Alex?
Diesem Vergleich möchte ich nicht folgen, ungern tatsächlich. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir wieder zusammengefunden haben.
Das ist doch schön. Hast du schon den Hasen gespielt oder selbst irgendwas gefunden?
Ich werde den Hasen gespielt haben, wann auch immer man die Sendung halt hört.
Also gehst du nicht selbst auf die Suche und findest vielleicht dabei das ein oder andere Filmei, was du heute hättest mitbringen können?
Ich befürchte nicht, aber ich verkünstle mich gerne als Osterhase, sagen wir mal so.
Okay, lass ich mal so stehen. Ich bin heute dagegen ein bisschen auf Dauerfeuer getrimmt. Ich bin ähnlich wie das Duracell-Häschen. Zum einen, weil halt, wenn ich hier schon wieder auf unseren Plan gucke, ist die Sendung voll. Also wir müssen wie immer auf die Uhr gucken. Und zum anderen, weil meine Filmreviews mich heute nicht zur Ruhe kommen lassen werden.
Ey.
Ist es bei dir ähnlich?
Geht. Also ich sag mal, gut abgehangen, mehrfach angekündigt und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt bring es einfach mal mit.
Ein bisschen marinieren lassen.
Ja.
Das klingt nicht schlecht. Dann lass uns doch einfach in die Sendung hüpfen und wie immer gilt, bleib dran, nicht verpassen.
Auch Bob. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Mhm.
Intro sitzt noch, auch wenn die Pause ein kleines bisschen länger war jetzt. Aber wie der Vorredner schon gesagt hat, pünktlich zu Ostern legen wir euch, ich hoffe, wir verstecken sie nicht, legen wir euch eine Episode ins Nästchen. Schön ausstaffiert mit so, was ist das, Ostergras, wie nennt man das?
Ostergras, ja.
Irgendwie so, ne? Genau, verstecken hoffentlich nicht. Wir erklären euch nochmal, wo ihr uns finden könnt später. Also gerne dranbleiben, bis ganz am Ende der Sendung. Oder so, nicht?
Doch, das finde ich gut, da bin ich d'accord.
Und ich hoffe, dass auch du, lieber Ronny, es bis zum Ende der Sendung durchhältst. Herzlich willkommen.
Da kam noch der letzte Zipfel der Anmoderation. Der überaus charmanten Anmoderation, wie immer, Alex. Dankeschön.
Man tut, was man kann.
Fun bitte, Fact, bitte. Wusstest du, dass der Duracell-Hase in China verboten ist?
Gottchen, wieso? Ist der Tibetaner, oder?
Nein, aber in China ist es verboten, maßlos in der Werbung zu übertreiben oder Lügen zu erzählen. Und wenn du behauptest, dass dein Hase da auf Dauerfeuer immer durchläuft und alle anderen quasi in die Tasche steckt, dann ist es den Chinesen irgendwie nicht recht.
Sehr interessant.
Wieder was gelernt. Bildungsauftrag, Hashtag Bildungsauftrag.
Ist das ein neues Segment, das wir jetzt einführen?
Nein, aber wenn wir manchmal hier was haben, was der Allgemeinbildung zuträglich ist, dann werfe ich das doch gerne mit in die Runde.
Aus meiner Sicht qualifiziert sich das auch nach wie vor, auch wenn das nicht mehr das Akronym ist, das offizielle, als Nerdkram.
Ja,
passt schon.
Wir haben es ja letztens auch schon mal gesagt, Nerd Science never dies. Und was noch interessant ist, wir kommunizieren ja über Skype und das wird bald abgeschaltet zum 5. Mai. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin noch eine Sendung drüber über Skype fahren. Wahrscheinlich.
Rest in peace Skype, weil ich meine...
Es hat uns vor allem die letzten 5 Jahre den Podcast quasi übertragen und möglich gemacht. Weiß nicht, ist heute eine Schweigesekunde angebracht? Reicht schon. Soll erfüllt.
Wir werden Lösungen finden.
Dann auch von meiner Seite nochmal alles Gute, Skype.
Gut, das ist auch eine wunderbare Überleitung, um zu den Ruckzuck-Reviews zu kommen, würde ich sagen.
Finde ich auch okay.
Genau, und da musst du, glaube ich, direkt in die Bresche springen, alles geben, keine Zeit vertrödeln.
Tempo,
denn du hast wieder 2 mitgebracht und musst mich wieder löffeln und sandwichen und alles davon.
Das ist okay, das mache ich gerne. Und ich habe ja schon angedeutet, ich bin mit dem hohen Tempo heute sehr vertraut. Vielleicht musst du mir trotzdem mal reingrätschen, wenn ich so viel Zeit verbrauche.
Ich bin vor allem sehr gespannt. Also dem Intro nach zu urteilen, bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe unter anderem mitgebracht, wir haben es das letzte Mal, es ist schon wieder ewig her, mittlerweile schon wieder ist der Trend abgeklungen, aber wir haben das letzte Mal angesprochen, dass Adolescence bei Netflix rausgekommen ist. Mhm. Eine Miniserie und die habe ich heute dabei.
Mhm.
wir dachten noch so beim Trailer gucken, ach, naja, ist vielleicht schwere Kost, aber danach ist ein relativ großer Hype, wie gesagt, angesprungen.
Yes, ich glaube, die dritt erfolgreichste Netflix-Serie?
Es war lange Zeit, über 2 Wochen die erfolgreichste, wurde jetzt wieder abgelöst, hat sich ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Genau, aber insgesamt, das ist richtig, genau, sie gehört zu den erfolgreichsten Serien überhaupt bei Netflix.
Ja, klare Empfehlung für alle, die einen Sohnemann zu Hause haben.
Ja, und jetzt kommt der große Twist meinerseits. Bevor ich Adolescence reviewe, will ich noch was anderes kurz reinschieben. Mhm. Und zwar kommt vom gleichen Regisseur, Philip Barantini, der Adolescence gedreht hat und unter anderem mit Stephen Graham, der bei Adolescence auch die Hauptrolle spielt, kam vor 4 Jahren Boiling Point heraus, zu Deutsch Yes, Chef. Und das Gute, was wir ja bei Adolescence ein bisschen unterschlagen haben, beziehungsweise nicht wussten beim Anteasern in der letzten Episode, ist, dass alle Folgen von Adolescence als Plansequenzen, also ununterbrochene One-Shots, gedreht wurden. Und da habe ich mal geguckt und dann ist mir ein bisschen in Erinnerung gekommen, dass ich das sogar schon mal gehört habe. Boiling Point war eine Produktion oder ist eine Produktion aus 2021, kam hier nur auf DVD raus und erst letztes Jahr, 2024, dann auch bei uns ins VOD-Programm. Hm.
Interessant.
Wie gesagt, wer es auf Deutsch suchen will, es heißt Yes, Chef. Ganz interessant, Stephen Graham und Philip Barantini haben das 2019 zuerst mal als Kurzfilm probiert. 20 Minuten ging das Ding. Und haben es dann 2021 als anderthalbstündige Langfilmproduktion umgesetzt. Auch in einem Continuous Take als Plansequenz, also One-Shot. Und das hat mich interessiert, weil ich dachte, nach Adolescence, wie hat das vor 4 Jahren ausgesehen, als sie das schon mal ähnlich probiert haben. Und bei Boiling Point geht es um einen Chefkoch, der in der Weihnachtszeit den Druck in und außerhalb der Küche seines Spitzenrestaurants irgendwie bewältigen muss. Das ist schon alles, wie man eigentlich das so zusammenfassen kann.
Klingt borderline, aber auch ein bisschen nach The Bear.
Ja, das wirst du wahrscheinlich nach meiner Review hier auch nicht abschütteln können. Und insgesamt muss man ja sagen, One-Shot-Plansequenzen jedes Mal ist, gerade bei mir und auch bei dir, ist es ja immer so ein, ne, also da werden wir schon, da spitzen wir schon die Öhrchen. Und auch hier, wie gesagt, als One-Shot gedreht, also sprich knapp 80, 90 Minuten am Stück durchgefeuert mit der Kamera. Nochmal so kurz der Vergleich, ist es nicht wie Birdman oder 1917, ja, die wurden ja so zusammengestückelt mit unsichtbaren Schnitten, sondern es ist eher, wie was ich auch immer wieder gerne erwähne, Russian Ark von 2002 oder Victoria aus Deutschland von 2015, der ging ja weit über 2 Stunden. Russian Ark fand ich stark, weil riesiges Set, enorm viele Statisten. Die Handlung war aber sehr langatmig. Bei Victoria war es ein bisschen anders. Zwar auch ein großes Set, aber schon ein wesentlich höheres Tempo. Die Handlung fand ich immer so, Dialoge teils improvisiert und so wie es inszeniert war, fand ich, war es jetzt einfach nicht mein Vibe. Bei Boiling Point ist es eine Kombination so aus beiden Richtungen. Das Set ist zwar etwas kleiner, weil es in so einem Restaurant spielt, dennoch ist es ein relativ großes Set dafür und es gibt sehr viele Statisten. Das Restaurant füllt sich den Film über mit lauter Gästen, die kommen. Wir haben ein sehr hohes Tempo sogar, also nochmal gefühlt wesentlich höher als bei Victoria. Wir haben, und das jetzt kommt schon der Unterschied zu allen Vorproduktionen, die ich so kenne, wir haben einen sehr schnellen Fokuswechsel, was die Darsteller betrifft. Das heißt, wir fliegen mit der Kamera durchs Restaurant, sind beim Chef, der da irgendwie seinen Alltag meistern muss, laufen mit ihm mit und bleiben plötzlich bei einem Gast
woanders kleben.
On time startet ein neuer Dialog, du kriegst neue Informationen, wir fliegen wieder irgendwie mit der Kamera mit, eine andere Situation ergibt sich, man ist wieder beim Chef, wieder woanders, andere Dialoge, andere Schwerpunkte
aber
einfach ergeben sich.
Und unterfüttert das irgendwie einen größeren roten Faden? Also ist das sinnhafte Exposition oder nur?
Also jein, du wirst erstmal so von Anfang an in dieses lose Set reingeworfen und weißt erstmal nichts, aber mit diesen Dialogen zum Stück weit kriegst du immer ein bisschen, erfährst du immer ein bisschen mehr über die Geschichten der Charaktere, ein paar mehr Hintergrundinfos aus diesen gesprochenen Informationen, aus Mimik und Gestik und aus dem Spiel heraus. Also ich sag mal, ja, du kriegst keinen riesigen roten Faden, dass da sich ein großes epochales Storyboard entwickelt, aber du kriegst einfach ein bisschen mehr Substanz zu allen Charakteren, wie sie so ein bisschen ticken und woher sie vielleicht kommen.
Aber ist die nötig? Also brauche ich die auch später noch?
Nee.
Hilft mir das?
Nee.
Okay.
Letzten Endes nicht. Also so wie du reingeschmissen wirst bei Boiling Point, so gehst du ein Stück weit auch wieder raus aus der Geschichte.
Naja.
Insgesamt muss ich aber sagen, habe ich das so in der Form, ich glaube, noch nicht gesehen, außer ich verzettel mich gerade total und mir fällt wirklich nichts ein. Am ehesten noch Athena, den ich ja auch abgefeiert habe. Aber da war, was die Plansequenzen angeht, das war ja noch wesentlich wilder und größer und chaotischer. Aber da war ja so nach 20 Minuten Schluss und dann kam eine neue Plansequenz oder dann kam recht klassisch geschnitten das Ding durch. Was ich aber krass fand bei Boiling Point, so war halt das, also war, dass unerwartet schnell der Abspann kam. Also die 90 Minuten waren einfach weg irgendwie. Und zugegeben muss man auch sagen, man merkt das hohe Tempo. Und natürlich gibt es auch so einen Kniff, dass die Handlung und die Geschehnisse so zeitlich ein bisschen komprimiert sind. Ne? Also alles, was du siehst, dieser Abend in einem Restaurant, ist halt auf 90 Minuten so zusammengepresst. Mhm. Dadurch fühlen sich einige Ankerpunkte der Handlung schon etwas offensichtlich gesetzt an. Aber das ist halt ein nachvollziehbarer Kniff. Man weiß schon, warum es so umgesetzt wurde. Und insgesamt als Fazit finde ich halt, also Boiling Point nimmt einen als Zuschauer fest an die Hand, zieht einen über anderthalb Stunden durch so einen wilden Gastronomieabend. Besonders bemerkenswert fand ich halt dieses hohe Tempo, diese super exakten Timings, wenn man wieder mitgeht, irgendwo anders kleben bleibt, wieder woanders mitgeht, Dialoge starten, triggern Aktionen, plus eben dieser, habe ich kaum erwähnt, aber plus dieser starke, glaubhafte Cast, würde ich jetzt mal sagen, also relativ, ich sag mal vorsichtig, unverbrauchte Gesichter, es wird gut gespielt, es ist nachvollziehbar. Und das alles führt in Summe zu einem starken, wenn auch kleineren Filmerlebnis, würde ich jetzt fast schon sagen. Bei den Reviews im Netz steht Boiling Point bei einer 7,5, also Box solide. Mhm. Rotten Tomatoes 99% bei den Kritikern, also sie sind hellauf begeistert. 86% bei den Zuschauern, also auch noch sehr, sehr gut. Und ich habe überlegt, dachte allein aus technischer Sicht, weil ich es, wie gesagt, so noch nicht kannte, auch wenn es vielleicht jetzt größer klingt, als es ist, ich gebe ihm gut und gerne 4,5 von 5 Sternen mit.
Na cool.
Und damit schiebt er sich sogar nachträglich noch in meine Top 10 von 2021.
Ja, cool. Klingt doch gut. Wäre ich auch interessiert.
Also fliegt als Blu-ray rum und kann man sich auch bei Amazon Prime im VOD schnappen, wenn du Interesse hast, gerne mal reinschauen. Das ist, glaube ich, jetzt für 3,99 oder so kann man den da leihen und oder kaufen.
Cool. Ja, vielen Dank dafür. Sehr interessant. Ich versuche es kurz zu machen, weil ich würde auch gerne über Adolescence reden natürlich. Und von daher...
Ist es deine Review von heute? Nein.
Nein, ist nicht meine Review von heute. Deswegen versuche ich meine Review jetzt so ein bisschen pflasterartig schnell abzureißen und sage, ich habe einen Apple TV Plus Produktion Film mitgebracht, wie auch immer, über die ich schon ein paar Mal angeteasert gesprochen habe, nämlich The Gorge.
Yeah, das würde mich interessieren.
Genau, es ist ein Scott Derrickson-Film. Warum sagt einem das vielleicht ein bisschen was? Der hat zuletzt Doctor Strange-Filme für Marvel gemacht und kommt so ein bisschen eigentlich sonst aus dem Horror-Segment. Also hier The Black Phone, Sinister, also viel zusammen mit, wie heißt du doch gleich, Ethan Hawke. Und jetzt The Gorge mit Miles Teller, Anya Taylor-Joy und Sigourney Weaver. Immer gern gesehen.
Oh, das ist ja fast ein Mini-Spoiler, oder? Weil im Trailer taucht sie nicht auf, oder?
Doch, die taucht im Trailer auf.
Ja?
Ich glaube, ja. Von daher ist es nur so sehr bedingt ein Spoiler, glaube ich.
Okay.
Ich gehe mal vorneweg mit dem IMDb-Rating. Da haben wir eine 6,7 beim IMDb. Das ist also so quasi okay-ish, sage ich mal. Der Rotten Score auch ähnlich. 63 Kritiker, 76 Zuschauer. Also ich sag mal, alles so okay, aber nicht überschwänglich, aber okay.
Ja, okay.
Budget so um die 50 bis 70 Millionen. Ich habe nicht genaue Angaben gefunden, ist bei so Apple TV-Sachen immer ein bisschen schwierig, aber er war zumindest für Apple TV sehr, sehr erfolgreich. Und sie hatten da sehr clever auch den Valentinstag als Release-Datum gewählt, fand ich auch ganz witzig, weil, und das ist ja so ein bisschen der Kicker des Films, Miles Teller auf der einen Seite von so einem tiefen, tiefen Graben, Anya Taylor-Joy auf der anderen Seite, sie quasi für die russischen Mächte auf der einen Seite und er für die, sagen wir mal, USA-Mächte auf der anderen Seite müssen die Welt beschützen vor, was auch immer im Abgrund lauert.
Also die sind da gegenüber als Scharfschützen, wenn ich das noch als Scharfschützen habe.
Genau. Dürfen nicht miteinander Kontakt haben und brechen diese Regel und fangen dann an, weil da ja quasi, weiß ich nicht, ein Kilometer dazwischen ist oder, weiß ich nicht, 500 Meter, man kann jetzt sich da nichts zuschreien, fangen dann an, sich große Tafeln zu schreiben und andere Dinge zu machen und fangen an, miteinander zu kommunizieren und vielleicht sich auch dann ein bisschen lieb zu gewinnen.
Weil denen langweilig ist in erster Linie, oder?
Weil das halt weitestgehend langweilig ist, bis auf, es gibt dann so eine kurze Momente, wo ein bisschen angeteasert wird, dass da dann doch tatsächlich eine Gefahr lauert. Die wird aber auch nicht näher eingegangen. Und dann geht es tatsächlich so ein Stück weit von diesem 2-Stunden-Film, die erste Stunde, um die Situation, in der die sind, wie der tägliche Tagesablauf ist und wie sie sich näher kommen. Und ich fand das auch ganz charmant gemacht, weil die beiden tatsächlich das ganz süß runterspielen. Mhm. Ich finde es nach wie vor ein bisschen weird. Es ist aber ja ihr Ding irgendwie, dass die Anya Taylor-Joy hier wieder so einen russischen Akzent hat. Aber das ist halt die Rolle. Ich finde es nur manchmal unnötig anstrengend, wie auch immer. Ich brauche das auf jeden Fall nicht.
Okay. Duly noted.
Genau. Und damit erschöpft sich dann eigentlich auch der Trailer, den man gesehen hat, ein Stück weit.
Ja.
Und dann hast du noch eine Stunde Film übrig. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich würde jetzt mal so weit vorausgehen zu sagen, der spielt sich dann fast komplett im Graben ab.
Das ist ja vom Trailer ein bisschen mitgekommen, dass Miles Teller ja, glaube ich, da reinstürzt in den Graben.
Genau, genau. Aber ich kann dem, rechne dem Trailer sehr, sehr hoch an, dass sie uns nichts zeigen, was da unten abgeht, weil ja. Es ist, was dann passiert, audiovisuell sehr, sehr, sehr distinkt. So Richtung Scott Derrickson und auch was Richtung, wenn man seine Filme gesehen hat und auch wenn man Doctor Strange Filme gesehen hat, da wird's abgefahren, sage ich. Das habe ich so auch nicht kommen sehen. Das ist schon sehr funky und sehr, sehr cool. Und da sieht man dann auch, wo das Budget hingeflattert ist, weil an sich war das dann davor nämlich alles sehr, ich sag mal, kammerspielartig, die beide da in ihren Türmen. Und da wird's dann groß. Da öffnet sich's, oder es wird nicht groß, aber es wird größer. Und ich fand es auch dann da sehr kurzweilig und ich fand es, wie gesagt, cool, da reingeschmissen zu werden, ohne dass ich weiß, was auf mich, also was mich erwartet, weil der Trailer es einfach nicht gespoilert hat. Das finde ich total super.
Ja.
Wusste auch nicht, wo die Handlung hin will. Gibt dann da ein paar coole Actionsequenzen, teilweise sehr aufwendig. Das ganze Set-Design auch unglaublich aufwendig. Also das ist alles echt cool. Der ganze Plot bleibt dabei überschaubar komplex. Man bekommt dann quasi so ein bisschen Hintergrunderklärung, wo die Ursachen liegen, die kann man jetzt quasi schlucken, gut finden oder auch nicht.
Okay.
Ich fand das ganz cool. Das größte Problem, das ich hatte, audiovisuell sieht man, dass der teuer ist, aufwendig ist. Das ist so eine typische Apple TV Plus Produktion, das weißt du ja auch, ne? Die sind meistens eher schon so am solideren Ende des Spektrums, wie Tetris zum Beispiel auch.
Ja.
Und
fair.
Am Anfang hatte ich so ein Problem, ein bisschen reinzukommen, weil, und das hatte ich angedeutet schon mal, das Editing so ein bisschen holprig war. Also da waren so, ich weiß, dass ich nicht, das sind nicht explizit Jump Cuts, aber normalerweise in einem guten Film, ich habe da versucht, ein bisschen drüber nachzudenken, ist es so, dass du die Schnitte meistens gar nicht merkst,
ja,
weil es sich so organisch anfühlt, Sinn macht dann, wohin die Kamera sich als nächstes setzt.
Mhm.
Ne? Und damit quasi diese Kette einfach, du führst dann eine Person zu einem, weiß ich nicht, nächsten Handlungsort oder transportierst sie durch die Handlung, ohne dass sie es eigentlich merkt. Mhm. Das macht ein guter Schnitt. Und gerade in den ersten Viertelstunde war es immer wieder so ein, was ist denn jetzt passiert? Warum haben sie denn, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist aber ein bisschen holprig so. Das hat mich ein bisschen gestört und das legt er dann Gott sei Dank aber komplett ab.
Also du meinst jetzt so zeitliche Versätze, die man jetzt plötzlich nicht mehr nachvollziehen konnte?
Zeitliche Versätze, die Kamera an einem komischen Ort, wo ich dachte, jetzt habe ich aber auch wirklich gerade die Orientierung verloren teilweise. Also es war all over the place und fand ich super unrund und dadurch hatte ich auch ganz große Probleme am Anfang mich einzurufen und dachte, oh, das wird eine ganz, ganz, ganz unangenehme Guckerfahrung, glaube ich, wenn sie das nicht abstellen. Und dann war es aber komplett weg und Dienst nach Vorschrift, so wie sie es gehört hat, bin da auch nicht nochmal drüber gestolpert, aber das war so ein bisschen die erste Viertelstunde. Ne? Der eine oder andere schaltet vielleicht sogar aus, weiß ich nicht.
Okay, seltsam, also, klingt auf jeden Fall seltsam, vor allem wenn es dann weggeht.
Hatte ich ewig nicht, dass mir das so aufgefallen ist. Vielleicht war ich da irgendwie auch, weiß ich nicht, ein bisschen sensibler, ich weiß es nicht genau, aber das ist mir da auf jeden Fall aufgefallen. Genau, und ansonsten, ich will jetzt gar nicht da groß spoilern, muss ich sagen, war das, wie gesagt, eine sehr kurzweilige Nummer. Es wird ein bisschen Science-Fiction-esque, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ja, also diese Kröte muss man so ein Stück weit schlucken, aber das ganze Setting ist natürlich auch ein bisschen Science-Fiction und sie machen die Handlung so groß, wie sie brauchen. Sie haben zwei solide.
Hat das mit Aliens zu tun?
Nein, es sind keine Aliens, das kann ich schon mal sagen. Weil das, Gott sei Dank, oder? Die Antwort ist nicht Aliens.
Ja, ja.
Looking at you, Indie 4.
Ja, oder halt No One Will Save You, ne? Da gab es ja auch so eine Kontroverse.
Ja. Nee, ist hier nicht so.
Okay.
Das fand ich erstmal ganz cool. Ich, wie gesagt, ich mochte das Cast. Die hatten, glaube ich, Spaß und Harmonie, das ist ja so eine Sache, hatten wir schon ein paar Mal, ne? Siehe Ghosted zum Beispiel, auch eine Apple TV Plus Produktion, wo ich das Gefühl hatte, da waren keine Vibes da, das war hier anders und ich fand es, wie gesagt, einfach kurzweilig, das runterzugucken und war total happy, einfach, dass da eine zweite Stunde von einem Film ist, der komplett ungespoilert war, nachdem ich einen Trailer gesehen hatte und du gar nicht weißt, was jetzt weiter abgeht und die Actionsequenzen sind auch solide gemacht, die eine, die es noch gibt, ich will nicht zu sehr spoilern, aber das schreit nach Uncharted, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, also wer die Spiele gespielt hat und weiß, wovon ich rede, also das ist so ein bisschen Mission Impossible für die Handtasche, was sie da machen, fand ich ganz cool und von daher ist das eine bocksolide Nummer und tatsächlich, auch gerade durch die erste Stunde, wenn die bessere Hälfte auch so ein bisschen auf Action steht, tatsächlich ein überraschend guter Valentinstagsfilm gewesen.
Okay, das klingt,
und deswegen, ja, erfindet er jetzt sein Rad nicht neu, aber durch dieses gerade sehr, sehr spezielle, distinkte Audiovisuelle, was sie da rauszaubern für die zweite Stunde, Und durch alles, was ich gerade sonst gesagt habe, ist das aus meiner Sicht eine sehr, sehr solide Nummer. Und von daher reihe ich mich so ein Stück weit auch da ein, wo, also ein bisschen höher als das IMDb-Rating sagt und in etwa da, wo bei Rotten die Mitte liegt und sage 3,5 von 5.
Mhm.
Also Hashtag Box solide, kann man da eigentlich sagen. Er findet das Rad nicht neu, aber konnte man gut weggucken, besser als befürchtet, sage ich mal. Und jo, kann man machen.
Ich hatte ein bisschen Angst, vor allem, weil du auch das letzte Mal gesagt hast, du hast ihn noch nicht mitgebracht. Da dachte ich ja wirklich so, ah, ja, ich weiß nicht, ist es jetzt abhängen lassen, wie du meintest, oder ist es eher so abschieben schon?
Nee, gar nicht.
Das aber jetzt könnte ich mir vorstellen, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass es eigentlich eine ganz angenehme, kurzweilige Nummer eben so mal.
Es ist eine kurzweilige Nummer, ne? Hinterfrag die Logik nicht, sondern lass dich halt so ein bisschen drauf ein und dann ist es ein ganz netter Ritt so. Fand ich zumindest. Und jetzt Adolescence.
Du hast es gerade angeteasert, hast du es auch gesehen?
Ja, selbstverständlich.
Ach, du hast es gesehen, ja? Dann,
ja, ich habe einen Sohn.
Ja, deswegen dachte ich, meintest du ja auch, habe ich zumindest noch im Kopf, dass du meinst, ich lasse es vielleicht eher beiseite liegen.
Jo, meine bessere Hälfte hatte auch da gar keinen Bock drauf und war auch quasi, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen darf, die gesamte erste Episode quasi pretty much in tears.
Mhm.
Wurde dann zum Glück ein bisschen besser, aber der Deal war eigentlich, wenn wir jetzt einmal angefangen haben mit dem Elend, dann müssen wir diese 4 Episoden jetzt bitte auch in möglichst kurzer Zeit runterreißen, um einfach mit diesem Thema abzuschließen, weil starker Tobak halt so, ne?
Dann lass mich doch nochmal ganz kurz für alle Unwissenden das nochmal kurz durchflügen. Also kam bei Netflix raus am 13.03. Wir hatten das letzte Mal das schon angeteasert. Philip Barantini ist der Regisseur. Stephen Graham, der Hauptdarsteller ist, hat es teilweise mitgeschrieben, das Skript. Weiter zur Besetzung gehören zum Beispiel Owen Cooper, der hier den verdächtigen 13-Jährigen spielt. Ashley Walters ist noch mit dabei oder Aaron Doherty. Die spielt zusammen mit Stephen Graham zum Beispiel auch aktuell bei 1000 Blows auf Disney Plus.
Blues. Mhm.
Und ja, für alle weiteren Informationen gerne mal bei IMDb nachschauen. Und im Prinzip geht's um einen, also es geht darum, dass ein 13-Jähriger des Mordes an einer Mitschülerin verdächtigt wird. Und dann wollen irgendwie seine Familie, Psychologen und leitende Ermittler halt herausfinden, was passiert ist. Und ich glaube, auch die Story kann man fast nicht detaillierter noch zusammenfassen, als es ist.
Vermutlich nicht.
Dann, wie wollen wir reinstarten? Soll ich mal ein paar Stichpunkte droppen und mal hier versuchen durchzugehen? Oder hast du was, was dir direkt unter den Nägeln brennt?
Nö, mach mal. Das ist ja deine Review.
Okay, gut, dann hijack sie einfach, wie es dir gerade passt. Wie gesagt, wir hatten beim Trailer drüber gemutmaßt, schwere Kost, du hast auch gerade nochmal gesagt. Ich finde, prinzipiell ist es das auch, aber ich finde, es ist nicht so unerträglich schlimm, wie es vielleicht hätte sein können. Denn
das sind keine Kinder, ne?
Ja, erstens das und es ist ja keine Aufarbeitung des Mordes an sich. Ja, es ist jetzt nicht blutig, traumatisch und bedrückend im gewaltsamen Sinne, dass es um diese Gewalttat an sich die ganze Zeit geht. Ja, der gewaltsame Tod.
Das ist auch
Tod.
Gar nicht nötig so, ne, in dem Fall. Das ist auch nicht der Punkt des Films, glaube ich.
Genau, und das ist ja das Ding. Dass,
oder der Serie, entschuldige.
Genau, es geht ja prinzipiell, macht Adolescence das, dass sie eher von dem Mord an sich ein bisschen weggehen und über die 4 Episoden verschiedene Blickwinkel einsetzen, um nicht die Frage nach dem Wie zu stellen, sondern nach dem Warum ist es eigentlich passiert.
Genau.
Und jede Episode ist als Plansequenz umgesetzt. Das war das, was mich letzten Endes auch so angetriggert hat und jetzt auch noch zu Boiling Point gebracht hat. Und man merkt auch, dass es die gleichen Kreativen hinter Boiling Point sind, wenn man es denn mal gesehen hat. Und ich finde, die Art und der Stil der Umsetzung wurden für Adolescence evolutioniert oder ein Stück weit sogar perfektioniert, würde ich fast schon sagen. Denn vor allem die ersten beiden Folgen, die haben mich halt mega in den Bann gezogen.
Na, die sind halt einfach vom Set, nenne ich es mal, und von den Statisten, die auf mit Abstand aufwendigsten natürlich, ne?
Ja, also Episode 1 startet mit einer Polizeikolonne, der Festnahme des Verdächtigen, dann dem Transport zur Polizei und so weiter. Und Episode 2 spielt in einer Schule mit Dutzenden oder gar Hunderten jugendlichen Statisten. Und das ist schon abgefahren.
Und trotzdem ist Episode 3 die, über die alle letzten Endes reden, das Internet quasi steil gegangen ist und aus meiner Sicht auch die stärkste Episode. Aber, also handwerklich kann ich absolut nachvollziehen, empfinde ich das bei den anderen genauso, aber war rein was das Spiel und, also Episode 3 ist halt quasi die ist ja wahrscheinlich kein Spoiler, das Interview mit dem Psychologen und spielt original halt in anderthalb Locations, da sage ich mal. Mhm. Und ich war überrascht, weil du es bei Boiling Point schon angedeutet hattest, wie schnell trotzdem diese Stunde um war, obwohl die Kamera sich letzten Endes nur in diesem einen Raum bewegt, weitestgehend mit diesen zwei Protagonisten und wie kurzweilig es aber war, weil man so in den Bann gezogen ist und weil, und das ist eine Sache, die ich dem Skript hoch anrechne, in allen 4 Episoden, es unglaublich echt wirkt. Mhm. Also das Skript wie auch die Delivery von den Leuten, aber vor allem, das wirkt halt nicht wie Theater. Es ist natürlich ein Stück weit alles Theater, aber es wird halt sehr, sehr nahbar und echt rübergebracht, so, ne? Gerade so, wie reden denn 12-Jährige, 13-Jährige, 14-Jährige, weil du sagst, in der Schule, wie dann halt auch der Verdächtige. Das kommt schon relativ gut alles, fand ich.
Ja, und das ist sehr interessant. Also in der ersten Folge werden irgendwie alle Charaktere vorgestellt. Man erlebt sehr viel. Zweite Folge in der Schule fokussiert sich auf die Ermittler. Die dritte dann zu diesem Kammerspiel oder wird es dann zu einem Kammerspiel nur zwischen dem verdächtigen 13-Jährigen und der Psychologin. Und zum Schluss, die letzte Folge, porträtiert nochmal so ein bisschen die Familie und wie sie jetzt mit dem Ganzen im Nachhinein noch umgeht. Und ich fand, also so nach den ersten beiden Episoden habe ich, also wie soll ich sagen, wenn ich mal von Boiling Point komme, merkt man dieses Grandiose, was von Boiling Point zum Tragen kommt. Also gerade in Episode 1 und 2, du hast permanente Orts- und Tempowechsel plus ein ständiger Wechsel der Protagonisten, ja, auch gerade auf dem Schulhof bleibst du immer wieder woanders kleben. Wir springen immer wieder zufällig an andere Leute, andere Dialoge, andere Emotionen heran. Und zusätzlich kommen so subtile Kameratricks und Rigwechsel zum Einsatz. Ja. Oftmals musste ich pausieren und zurückspulen und dachte so, halt, Moment, da war doch ein Fenster und ein Geländer.
Wann sind sie zur Drohne gewechselt?
Genau, und wann ist das nochmal passiert?
Ja.
Das war schon ein bisschen nerdy, aber es ist ganz cool, weil es eben nicht so halt in your face ist, sondern es ist halt wirklich so klein und unbemerkt.
Aber das, was du sagst, fand ich interessant, dass ich noch einmal noch reingrätschen will, auch bei Boiling Point. Ja. Die Frage, ne, das ist halt so diese verschiedenen Facetten. Audiovisuell ist es spannend, ja, da können wir drüber abnörden. Mhm. Das reicht ja aber im Zweifel nicht, um zu so einem Internet oder zu einem Phänomen oder zu einem wirklich, zu einem Meisterwerk zu werden. Da gehört ja noch mehr dazu quasi.
Ja, genau. Ich bin jetzt auch gerade irgendwie voll auf dieser technischen Seite erstmal hängen geblieben, weil das, was du auch gerade gemeint hattest, war schon so nach der ersten, zweiten Episode war ich halt voll into. Das Ende der zweiten Episode plötzlich fast unbemerkt wird die Kamera an eine Drohne geklebt. Wir fliegen noch über eine, über eine Stadt drüber. Ich stand fast schon vor dem Fernseher und wollte applaudieren, nur um dann festzustellen, dass es nicht der Endshot ist, sondern die Drohne landet wieder, die Kamera wird wieder entkoppelt, es wird wieder noch weiter gefilmt. Und das fand ich schon extrem faszinierend. Dann lief der Abspann, zweite Folge, ich dachte so, bis jetzt für mich 5 von 5 Sternen, weil es schauspielerisch, wie du gesagt hast, oder zumindest angeteasert wurde von uns, auch extrem stark gemacht ist. Die Timings sind krass, die Geschichte ist super faszinierend und halt auffühlend.
Na, die Kameraarbeit zwingt, gerade in den ersten 2 Episoden ist es ganz, ganz präsent. In der dritten, die dritte wird ja sowieso getragen von den 2 Performances, aber in den ersten beiden Episoden hast du ja diese Pausen, die darauf beruhen, dass du Close-Ups hast von unseren Figuren und die müssen was liefern dann in dem Moment.
Yes.
Das heißt, du gehst unglaublich nah an den Papa ran zum Beispiel oder unglaublich nah an den ermittelnden Detective zum Beispiel und die müssen dann irgendwie da ihre Performance runterrattern und das ist schon äußerst beeindruckend, was sie denn da machen.
Über eine Stunde hinweg eben auch mit den Timings, dann musst du die Lines halt konkret droppen, du musst irgendwie die Blickachsen
haben. Wobei ich mich da auch gefragt habe, gerade als sie da in der Schule unterwegs sind, wie viel da wirklich festes Skript ist von den Dialogen, also wie starr sie da waren oder ob da auch so ein bisschen, ich sag mal, loses Improvisieren dabei war. Aber eigentlich kannst du das ja so ein Stück weit nicht, weil ja vermutlich alles tatsächlich, ich sag mal, fast auf die Sekunde getaktet ist auch.
Ja, also bei Victoria, da war ja viel improvisiert, hatte ich gerade eben schon angerissen. Es gibt ein paar so Behind-the-Scenes-Sachen von Adolescence, hast du wahrscheinlich auch gesehen, dass man irgendwie jede Folge 10, 20 Mal gedreht hat. Man hat sie tagelang vorher geblockt, geprobt, durchgesprochen. Also ich glaube auch nicht daran, dass da irgendwas groß improvisiert wurde, sondern dass das schon recht tight alles durchproduziert ist.
So, ja, und die dritte Episode, ich will sie nochmal hervorheben.
Ja, hol sie gerne nochmal raus, ja.
Ich meine, so als 13-Jähriger, die Bandbreite, die da gezeigt wird in diesem Kammerspiel.
Eine Stunde lang.
Ich meine, ja, na klar, da sind Schnitte drin, keine Frage, ne? Das ist mir alles sehr wohl bewusst, handwerklich. Nichtsdestotrotz sind in allen Episoden, aber besonders in der dritten Episode.
Was meinst du mit wirklich Schnitten?
Unsichtbare Schnitte, meine ich.
Ach so.
Wo man eine Pause hat, glaube ich, oder?
Ach so, das ist doch die Krux bei Adolescence, dass es keine Schnitte gab.
Ich dachte, ach so, das ist noch eine neue Info, die ich hatte. Also es gibt nicht nur tatsächlich keine Schnitte, ja. Es ist nicht unsichtbar, sondern Plansequenz geklebt.
Nee, also jede Plansequenz ist.
Ist eine echte Plansequenz.
Von Minute 1 bis zur Minute 50 oder 50 durchgedreht.
Das macht's ja noch abgefahrener und dann auch die, die dritte Episode noch ein bisschen verrückter, weil ich gefragt habe, wie oft kannst du das wirklich drehen? Wie oft hast du das als Schauspieler in dir drin?
Genau, und deswegen fand ich auch so faszinierend, dass sie halt 10, 15 Mal diese Episoden gedreht haben und dann war es bei der einen Episode Take 8, 9 oder 12, 13, der dann letzten Endes verwendet wurde, ja.
Ja, weil da bin ich als Schauspieler durch, glaube ich. Und ich weiß, na klar, Leute, die, weiß ich nicht, am Theater sind, die machen das im schlimmsten Fall zweimal täglich so, ne? Mhm. I get it, aber hier hängt ja trotzdem noch ein bisschen mehr dran. So, das ist ja es ist total cool, wenn du die Performance-Reihe auf den Punkt bringst und dann kriegst du aber gesagt, du warst halt 5 Minuten lang nicht so komplett im Fokus, müssen wir leider nochmal ran. Das wäre halt so, ne? Da kommt so viel zusammen, dass einfach passen muss.
Das ist halt wirklich auch handwerklich einfach, also höchste Präzision, dass du halt wirklich eine Stunde halt deinen Dialog bis zur Erschöpfung halt wieder durchpräsentierst und durchspielen kannst, das fand ich schon halt
extrem. Ja, und auch dann hier in der zweiten Episode oder in der ersten auch mit den Statisten, dass nicht permanent irgendeiner an die Kamera starrt.
Eben.
Sondern alle wissen, was sie zu tun haben, so, ne, und die Professionalität auch an den Tag legen.
Ja, deswegen finde ich Russian Ark nach wie vor, wo er über 20 Jahre ist, noch so krass. Da waren so viele Statisten und das ist also so technisches, finde ich auch schon so Meisterübung damals gewesen, die teilweise noch so unerreicht ist. Jetzt mittlerweile schon, auch mit Adolescence oder Boiling Point. Ja. Aber da hast du auch hunderte Statisten und ich glaube, den ganzen Film über mindestens 12, die in die Kamera klotzen. Aber das ging damals einfach nicht, um zu sagen, wir müssen immer von vorne anfangen, weil Beginn der digitalen Kameras. Jetzt wird
es eine Adolescence-Review-Episode, langsam.
Ja, genau. Ich würde auch schon zum Punkt kommen, bevor wir es irgendwie komplett reißen. Genau. Also
ich habe da gar nichts dagegen.
Dann machen wir es gerne so. Wie gesagt, Episode 4, da muss ich noch mal kurz sagen, da ging es jetzt so ein bisschen um die Familie. Ja. Das fand ich genauso aufwühlend und faszinierend, auch nochmal interessant, den Blickwinkel. In Summe hat es für mich aber nicht so einen starken Impact gehabt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil es für mich die Geschichte nicht so rund nochmal irgendwie abgeschlossen hat, für mich.
Ja, für dich nicht, aber ich kann dir sagen, als ein Elternteil war das schon nochmal sehr, sehr spannend zu sehen und sehr, sehr wichtig und ein wesentlicher Teil dieser ganzen Dramaturgie, die Fragen, die sie sich da dort stellen.
100 pro, kann ich auch super nachvollziehen. Mir ging es nur darum, kriege ich die Geschichte jetzt noch ein bisschen runder abgeschlossen. Das meine ich. Impact war jetzt.
Das machen sie ja mit diesem einen Beisatz letzten Endes, mit einem Telefonat ist das ja dann damit quasi so ein Stück weit gegessen irgendwie.
Ja, schon. Das muss man aber so ein bisschen mit aufnehmen. Und aber insgesamt muss ich sagen, das spiegelt auch so insgesamt mein Fazit wieder. Also nach Episode 2 dachte ich so 100 von 100 Punkten. Episode 3 fand ich genauso stark, war ein anderer Vibe, war eben so Kammerspiel. Episode 4, wie gesagt, ich weiß nicht, ich kann es schwer begreifen, schließt für mich so das Ganze, weiß ich nicht super rund genau ab. Denn es gab ja an sich auch keine große Charakterentwicklung. Es ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber habe ich jetzt nicht so krass festgestellt. Und eben, wie gesagt, ein paar offene Fragen werden eben nicht beantwortet. Was, glaube ich, die Serie aber auch gar nicht will, prinzipiell.
Nee, die will, glaube ich, zum Nachdenken anregen und generelle, also den Dialog starten letzten Endes, den gesellschaftlichen Dialog ein Stück weit, ne?
Ja. Und gerade im Vergleich, inszenatorisch, wir haben es gerade detailliert auseinandergenommen, gerade auch im Vergleich mit großen Filmen, extrem stark umgesetzt und deswegen auch extrem sehenswert. Bei IMDb steht Adolescence gerade bei einer 8,2, also weit mehr als Boxsolide.
Ja, aber kann ich nicht nachvollziehen, es ist zu wenig eigentlich.
Stand vor ein, zwei Wochen stand es noch bei einer 8,3 oder fing mit 8,4 an. Rotten Tomatoes, auch da wie bei Boiling Point, 99% bei den Kritikern, also fast Paddington-artig. Aber auch hier nochmal im Vergleich, 73% bei den Zuschauern. Also auch da gibt es welche, die anscheinend sagen, weiß ich nicht, entweder war ihnen das zu offen. Sie haben dieses offene Ende, sage ich mal vorsichtig, nicht verstanden oder I don't know. Ich war bei einer 5,5, gibt ein, zwei super kleine Sachen, wo ich dachte, im Ende aber trotzdem noch 4,5 von 5 Sterne meinerseits.
Ja, Dito. Also 4,5 von 5 gibt wenig, was man hätte noch ein bisschen besser machen können. Handwerklich, schauspielerisch, Skript, die Fragen, die aufgeworfen werden, also den Nachhalt, der kommen sollte, der auch irgendwie kam, alles irgendwie gepasst. Ich war eigentlich auch borderline zu sagen 5 von 5, also ob jetzt 4,5 oder 5, es ist, also der Hype ist gerechtfertigt, so. Damit kann man eigentlich abschließen, würde ich sagen. Auch. Also sollte man gesehen haben und gerade, wie gesagt, ich jetzt dummerweise als quasi Elternteil von einem Jungen, ist Heavy Metal und deswegen ist es, sage ich mal so, eine Serie, die ich gerne im Zweifel nochmal häufiger vielleicht oder nochmal eingeschoben hätte hier und da, einfach weil es handwerklich mega ist, aber vermutlich nie wieder gucken werde.
Das ist okay, das kann ich nachvollziehen.
Genau, wow. Ja, sehr, sehr cool. Freut mich, dass du Adolescence mitgebracht hast, tatsächlich.
Dann shake hands, dann habe ich dir quasi noch zu deiner anderthalbsten Review hier trotzdem nochmal verholfen.
Ja. Von daher, dann lass uns doch jetzt so mit ein bisschen Blick auf die Uhr zumindest einmal ganz fix durch die Releases hüpfen. Deswegen würde ich das an dich nochmal übergeben wollen müssen.
Ich übergib dich gerne. Ich führe einmal durch. Wir machen mal einen kleinen Recap, weil wir jetzt ein bisschen später wieder gestartet sind. Was noch rauskam, ein bisschen an mir vorbeigegangen, ist The Bondsman auf Amazon Prime mit Kevin Bacon. So eine Art Action-Komödien-Serie-Dingens.
Mal gucken, ich fand es da ganz witzig aus, aber ich bin halt Kevin Bacon-Fan. Keine Ahnung, ob das was kann. Sah ein bisschen aus wie Evil Dead-esque. So mit Supernatural.
Ja. Ja, falls du da mal Bock hast, guck da gerne mal rein. Würde mich interessieren. Kam ab 3.4., wie gesagt, bei Prime raus. Seit 8.4. läuft die vierte Staffel mittlerweile von How to Sell Drugs Online Fast.
Nie geguckt, von daher.
Netflix, ja, ich habe es auch leider nie gestartet, aber ich wollte immer. Jetzt ist mittlerweile die vierte Staffel raus, also vielleicht fange ich es irgendwann mal an. Ebenso wenig hinterher bin ich bei Black Mirror, kam ab 10.4. jetzt mittlerweile die siebte Staffel raus. Sah auch wieder sehr interessant aus, aber ich bin irgendwann bei der zweiten ausgestiegen.
Ja, dito, aber die soll wieder gut sein, habe ich gehört. Keine Ahnung.
Was hältst du denn von The Amateur? Hatten wir den Trailer dabei, lief auch ab 10.4. an im Kino.
Also ich werde es nicht ins Kino schaffen, aber finde ich gut. Würde ich mir gerne angucken.
Ist so ein bisschen unterhalb von Boxsolide, was ich bei den Kritiken so rausgelesen habe. Aber
ich glaube, den kann man trotzdem zu Hause an einem Freitagabend, glaube ich, ganz gut gucken.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Fair enough. 17.04. da lief Warfare an. Wird auch schon gut gefeiert. Alex Garland hat mitgeschrieben. Ein Kriegsfilm von A24.
Ja, auch so ein bisschen Richtung Adolescence, ne? In Echtzeit, glaube ich, die Handlung.
Ja, in Echtzeit, von basiert daher auf wahren Ereignissen von 2006 in Afghanistan.
So und alles davon fand ich interessant. Ich hatte noch so dieses kurze BTS gesehen. Oh, das sah schon aus, hätten sie sich tatsächlich Mühe gegeben, auch das authentisch zu machen.
Ja, das war, glaube ich, das große Anliegen.
Ja, aber deswegen sage ich so. Und dann mit Alex Garland zuletzt jetzt, sehr interessant.
Also er hat nicht Regie geführt, aber zumindest produziert und glaube ich hat mitgeschrieben. Aber ja, sah sehr interessant aus und A24, also bin gespannt. Wir hatten über den Trailer gesprochen von Blood und Sinners, neuester Film von Ryan Coogler, unter anderem mit Michael B. Jordan und Hailee Steinfeld. Da geht es um, während der Prohibitionszeit oder so, einen Vampirangriff einer afroamerikanischen
Kommt ja sehr gut
Gemeinde.
Weg, ne? Aktuell bin ich dabei, sah geil aus, habe ich Bock drauf.
Okay. Auch am 17.04. noch angelaufen, Drop, tödliches Date, neuer Film von Christopher Lenton, von Happy Death Day. Ja. Wie hieß es nochmal? Happy Death Day to You. Das war der zweite dann.
Das war der zweite, genau.
Ja. Okay. Leider kam
die
dritte.
Die fand ich ja beide relativ geil, muss ich sagen. So. Ja, und deswegen, aber auch hier habe ich den Trailer gesehen, dachte mir,
war es ein bisschen, ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil es war schon ein bisschen abgefahren, aber
waren die anderen beiden aber auch, von daher
aber der sieht nicht lustig aus.
Stimmt.
Aber hey, wir haben es hier erwähnt, 17.04. Drop, tödliches Date. Ab 23.04., jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, kommt die zweite Staffel von Andor auf Disney Plus raus. Bist du schon gepreppt, Alex?
Ich bin gepreppt, ich bin prinzipiell auch immer noch restgehypt, aber vorsichtig geworden.
Ja, der Trailer war, hatten wir drüber gesprochen, war komisch.
Yes.
Dann gucken wir mal weiter, was noch im Kino rauskommt. Ab 24.04. der Accountant 2. Hattest du da eigentlich den ersten Teil geguckt?
Ich habe den ersten gesehen und ich fand den so gut, dass ich gesagt habe, es gibt einen zweiten Teil? Da hat doch keiner nachgefragt, was denn hier los ist. Aber der soll tatsächlich irgendwie halbwegs gut sein, habe ich gehört. Von daher werde ich mir den wohl angucken müssen, weil John Bernthal.
J.K. Simmons taucht auch noch irgendwie im Cast auf. Ja. Und Until Dawn ist doch auch deine Baustelle, oder?
Until Dawn ist, habe ich gespielt, Sandberg führt Regie, von daher, werde ich mir den auch irgendwie nicht im Kino, aber dann sicherlich später auch mal noch geben tatsächlich, ja.
Und was dir doch auch gefallen hatte, war Havoc, kommt am 25.04. bei Netflix raus. Es wird nicht besser.
Da musst
du
doch selber grinsen, oder? Ich meine, dann nimmst du dir, also nehme ich mir Borderline Urlaub für. Also
ich wollte schon sagen, einiges.
Ist so hart geblockt, sage ich dir. Ja, ich bin so unfroh, dass er im auf Netflix erscheint.
Bring ihn auf jeden Fall gerne mal mit und ich denke auch, dass du das schaffst.
Schwer von ausgehen.
Ja, bin mir
zum
nicht.
Thema, bist du vorbereitet für Havoc? Ja, wir beginnen jetzt hier demnächst mit dem Gareth Evans Gedächtnis Abenden noch hier vorbereitend. Raid 1, Raid 2.
Ja, let's ich wollte gerade sagen, genau, ballert dir doch mal hier die Action-Meisterwerke rein.
Mhm.
Und am 1.5. noch The Four Seasons ist eine Netflix, jetzt muss ich überlegen, Miniserie, glaube ich.
Ja, Miniserie.
Steve Carell und einem recht großen Cast, da geht es um so.
Ja, Trailer hat mich jetzt, habe ich Tina nicht so Fey richtig
verstanden.
Ja, ich habe den Trailer nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob es jetzt so wirklich final lustig sein soll oder doch nicht.
Ich glaube, so eine Dramedy vielleicht, schon eher Comedy-seitig, aber so, okay. Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Ja, aber sah ganz nett aus. Vielleicht ist es was für den einen oder anderen. Am 1.5. dann auch im Kino, Roundabout ist die Legende von Ochi oder Ochi.
Ja, hat man einen Trailer ja auch besprochen.
Auch 24, A24-Produktion, ist so ein abgespacedes Sci-Fi-Märchen-Film-Dingens. Mit
Helena. Sah eigentlich ganz süß aus, ne?
Ja, sah ganz süß aus mit Helena Zengel in der Hauptrolle, Willem Dafoe natürlich auch dabei. Es geht da um so ein kleines, Dafoe. Wie soll ich sagen, Wesen. Also Trailer sah abgefahren aus, aber super süß, genau. Den würde ich mir auf jeden Fall mal rot ankreuzen. Was kommt noch ins Kino? Ein bisschen was von Marvel, Thunderbolts.
Jo.
Wir haben gar nicht Skepsis. Heute, wir haben heute gar nicht Hot or Not gesagt, Alex. Vielleicht ja, auf dem letzten glaub, Meter noch.
Ich würde mir wünschen, dass es mal wieder hot wird, aber ich bin unsicher.
Okay.
Trailer waren, haben mich nicht überzeugt. Einer war ganz cool, die anderen
ja,
nicht so.
Ich bin da leider auch raus.
Na, du bist ja eh raus, genau.
Ja, vor allem, wenn es jetzt schon halt so die B-Ware ist, ne, wie sie es ja auch selbst betiteln. Vielleicht wird's cool, wie bei
Suicide
Squad.
Genau deshalb, vielleicht ist das genau mal wieder der Win, den du brauchst, dass ja. Es also aus dem Left Field einer kommt, der also durch andere Tugenden überzeugen kann, wie auch immer.
Durch andere Tugenden überzeugen ist vielleicht der Fall bei Rust, Legende des Westens. Jetzt kommt er endlich, der Film mit Alec Baldwin als Hauptdarsteller und Produzent. Lange Verzögerung.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man den überhaupt so seriös gucken kann oder ob man nur gucken möchte wegen, da wurde jemand leider irgendwie totgeschossen am Set.
Das war also, ich weiß nicht,
ob die
auch.
Kontroverse den Film über... Ob der Film die Kontroverse überlebt, so rum.
Das frage ich mich halt auch. Vielleicht ist es in 5 Jahren vergessen oder so. Jetzt ist das Ding zumindest endlich mal raus. Aber ja, sehr kontroverse Nummer, weil eben die Kamerafrau beim Dreh umgekommen ist. Und da jetzt auch ein langer Rechtsstreit noch mit dran hing. Weiß ich nicht.
Jo, und dann haben wir trotzdem erstmal die Review, die Reviews.
Die Releases, Alex. Wir sind schon eins weiter.
Das andere. Genau, im Kasten und ich habe noch so ein paar News versucht zusammenzusammeln. Das ist eher nur so ein Touchbase, kann man auch quasi sagen, hot or not. Und das erste, deswegen habe ich jetzt einfach das Wort übernommen, wieder
Mach
meine
mal.
Baustelle.
Mach
der,
mal.
Der Death Stranding Film von A24, bleiben wir beim Thema, der wurde ja schon vor einer Weile angekündigt. Also Death Stranding Hideo Kojima Spiel, super weird, zweiter Teil in Arbeit. Und jetzt wissen wir auch, wer Regie führen wird für den Spielfilm. Nämlich, Ronny, wer?
Michael Zanowski. Woher
Warum
kennt man den denn?
Ja, genau.
Wer antwortet auf die Frage? Na, wir haben zum Beispiel Pick von ihm bekommen mit Nicolas Cage.
Den ich ja dann auf deinen Drängen nachgeholt habe und auch überraschend gut fand.
Und dann hast du ihn, glaube ich, auch noch in die Top 10 geschoben. Kann das sein?
So gut, genau.
Ja, so gut sogar. Und zuletzt A Quiet Place Day One. Hast du den mittlerweile gesehen?
Na, den hatte ich schon eine Weile gesehen, ja.
Ja?
Du hast ihn ja mitgebracht und...
Ach, dann hast du dich gepiggybackt oder wie war das?
Genau. Und der war, ich war da bei dir, der war okay-ish.
Ja, war okay-ish, ja.
Daher müssen wir mal gucken, wo wir dann landen bei so einem Death Stranding-Film, weil da geht es ja audiovisuell auch ordentlich zur Sache und es wird weird.
Ich habe das Spiel nie gespielt, aber das, was ich gesehen habe, ja, das könnte gut möglich sein, dass man da ein feines Händchen für braucht.
So, interessanterweise, die nächsten News, auch spannend. Tarantino hat ja gesagt, er ist irgendwie durch mit Spielfilm machen oder er hat noch einen im Köcher oder wie auch immer. Deswegen wird jetzt, und das ist schon ein Brett, ich versuch's mal alles in ein Wort zu packen, dass
Mach mal, ja.
David Fincher wird ein Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood Sequel Spin-Off für Netflix mit Brad Pitt machen.
So schnell bin ich jetzt nicht mitschreiben auf.
Das ist schon eine Menge drin, ne? Also alles davon wäre irgendwie gefühlt newsworthy. Mhm. Also Brad Pitt, dope, in einem David Fincher-Film, dope für Netflix, okay, kann man machen, ist mir egal. Wird von der Qualität schon passen. Basierend auf einem Tarantino-Film, what? Von Once Upon a Time in Hollywood habe ich jetzt nicht drauf gewartet, aber es kann alles davon kann unbedingt schlecht werden.
Ja, ist schon abgefahren. Also ein Großregisseur quasi adaptiert oder führt was fort von einem Großregisseur, Fincher von Tarantino. Und es geht vom Kino zu einem Streamingdienst, zu Netflix. Ja. Und wie du gerade gesagt hast, Pitt und Fincher, Seven,
man kennt sich.
Fight Club, genau, man kennt sich. Weiß nicht, war in den letzten Jahren von Fincher nicht mehr so mega überzeugt. Aber interessant, diese Rolle fortzusetzen in einem eigenständigen Film für Netflix.
Ja, also ich bin gespannt, was sie daraus machen. und ob er so seinen eigenen Groove findet, sag ich mal, und inwieweit vielleicht auch Tarantino noch da seine Finger mit dem Spiel hat. Es wird einfach interessant zu sehen. Ich fand es einfach sehr, sehr unterhaltsam, diese News, so in Summe.
Gab Gerüchte, dass man dieses Jahr im Sommer vielleicht schon mit Trainern fängt, aber ist, glaube ich, Wahnsinn. Noch nichts fix in Sack und Tüten. Apropos Fortsetzungen, Alex.
Naja, was heißt Fortsetzungen? Ne? Es gibt, sind die Star Wars Celebrations gerade in Japan, während quasi diese Aufnahmen getätigt werden. Und eine große News haben erreicht uns, nämlich, dass wir wissen jetzt, was genau auf sich hat, oder genau ist jetzt auch überspitzt, zu diesem Sean Levy Star Wars Film, von dem alle geredet haben. Der hat Ryan Gosling in der Hauptrolle und heißt Star Wars Starfighter.
Starfighter klingt so altbacken. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde, aber Ryan Gosling in einem Star Wars Film, das ist doch ein Thema. Da muss ich mir, glaube ich, einmal länger den Kopf zerbrechen drüber.
Das stimmt. Plus Sean Levy, ja, oder Levi. Hans Dampf in allen Gassen, aber das heißt jetzt nicht automatisch, dass die Filme alles gut sind. Genau, so. Deswegen bin ich hier auch nur vorsichtig verhalten, dass ich sage, okay, ja, dann sag doch mal Bescheid in 3 Jahren, wenn ihr einen Trailer habt. Aber nein, es soll ja gar nicht 3 Jahre dauern, denn 2027 wollen sie schon was raushauen. Von daher, dann nach dieser Ankündigung, zieht euch doch gerne zurück ins Studio jetzt und dreht mal was.
Also ja, einiges passiert. Es wurde ja auch gleichzeitig jetzt mal über The Mandalorian Grogu erzählt. Pedro Pascal war da irgendwie noch anwesend. Genau, kommt ja dann 2026 schon, muss man sagen. Was man nicht gehört hat, ist irgendwie, wie es weitergeht mit Rogue Squadron von der Patty Jenkins. Glaube ich, endgültig Geschichte das Thema. Aber es gibt eine neue Darth Maul Animationsserie.
Ja, eine eigene Serie für Maul, ja.
Also genau, bei Solo Star Wars Story mal irgendwie wieder gesehen und war ja generell in den Animationsserien schon ein Ding. Jetzt kriegt er nochmal was Eigenes, auch wieder von Dave Filoni.
Ja, also Fanservice, glaube ich, aber ich bin gespannt, ob die Menge an Output, also was die Qualität am Ende sagt, so rum.
Ne? Ja, aber Schlagzeile irgendwie der Woche, Barbies Ken jetzt demnächst in Star Wars zu sehen, bin sehr gespannt darauf, was, in welche Richtung das gehen wird.
Dito, und wenn du sagst, du bist gespannt, in welche Richtung es gehen wird, ist das aus meiner Sicht die perfekte Überleitung zu den Trailern lange haben wir drauf gewartet. Wir haben einen ersten Teaser für die nackte Kanone.
Haben wir lange drauf gewartet?
Ich habe irgendwie schon drauf gewartet. Es ist auch, ich weiß nicht, ob man da sinnvoll Reboot sagen kann oder ob es quasi ein Requel ist.
Es ist ja eine sanfte Fortschreibung in die Gegenwart, oder? Wir sehen ja zum Schluss das Liam Neeson, der jetzt hier den Frank Trebin, wie heißt er? Ja, er spielt Frank Trebins Sohn, Frank Trebin Jr.
Ja.
Spielt. Es ist ein Teaser-Trailer, muss man sagen. Es ist kein vollwertiger Trailer. Was war deine erste Reaktion? Wir sehen Liam Neeson als Schulkind in eine Bank spazieren und Bankräuber dingfest machen, mehr oder weniger.
Genau, wir schließen mit einem O.J. Simpson-Gag, glaube ich, gerade für die USA geschrieben und tatsächlich unangenehm lustig fand ich das alles, muss ich leider gestehen. Und ich rede schon seit 10 Jahren mindestens davon, dass wenn irgendjemand nochmal, weil es immer wieder hieß, nach der Kanone wird gerebootet, habe ich von Anfang an gesagt, wenn, dann kann es nur Liam Neeson sein, der es macht.
Und jetzt hat er es anscheinend
gemacht. Wir haben auch Paul Walter Hauser gesehen und wie gesagt, die 2 Gags, die sie uns zeigen, fand ich witzig, weil ich mich gefragt habe, wie kriegst du das mit all der Political Correctness, die man braucht, ne?
Transportiert.
Und die nackte Kanone war ja immer so ein bisschen drüber. Sinnvoll jetzt in 2025 transportiert. Das haben sie da mit Herrn Akiva. Jemanden, der ja da auch, glaube ich, die Grenzen gerne auslotet. Von daher hätte ich gesagt, wenn, dann, glaube ich, so in dieser ganzen Konstellation gebe ich dem eine Chance, ja, muss ich leider sagen.
Ich muss sagen, dieses ganze Schulmädchen-Ding am Anfang fand ich super cringe. Auch wie Liam Neeson dann mit diesem Lolli versucht zu kämpfen, was einfach vom Schnitt her für mich schon nicht funktioniert, weil man einfach sieht, dass der Kollege da recht alt ist und dass es relativ holzig wirkt.
Ja.
Das fand ich alles so ein bisschen heidana. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch im Film nur die Eröffnungssequenz ist, um ein paar billige Lacher abzuholen. Wo ich 100% die nackte Kanone gesehen habe, war eben das, wo alle ihren alten verstorbenen Vätern hinterher weinen und du alle da aufgereiht siehst. Das fand ich nicht funny.
Genau, und sie halt einen Witz draus machen, dass sie O.J. Simpson gecastet hatten damals. Ist schon witzig.
Ja,
ist das,
kann
witzig?
Man
das ist schon Meta.
Da bin ich fast schon wieder ein Stück weit ausgestiegen, aber war natürlich immer noch funny. Ja, aber wohin es dann gehen wird, wie es dann in Summe funktioniert, ich weiß nicht. Ich meine, Akiva Schewa hat mit Chip und Chap ganz gut gezeigt, dass er sowas genau. auch irgendwie transportiert bekommt, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich bin, ja,
mal abwarten. Also es wird gut, ein Sommerfilm, 31. Juli, gibt es dann entweder was zu lachen oder was zu cringen, wie du schon gesagt hast.
Und zu cringen.
Dann quasi in Konkurrenz mit der Fortsetzung zum Schuh des Manitou. Ähnlicher Topf, wo ich den Kram reinschmeißen würde, muss ich gestehen. So, wo man sich fragt, funktioniert das Zeug noch? So,
ja, altes wieder aufwärmt. Hi je. Naja.
Es wird so, altes wieder aufwärmen bringt mich so ein bisschen auch zum nächsten.
Was denn das für eine Brücke?
Naja, The Phoenician Scheme. Was ist das denn, Ronny? Habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
Könnte das der neueste Wes Anderson-Film sein, Alex?
Jetzt schon wieder? Meine Güte, macht der überhaupt mal Pause, der Mann?
Der ist quasi das Gegenteil von Quentin Tarantino. Der begrenzt sich hier nicht auf 10
Filme.
Der
ist ja so ein bisschen der David Ayer, der hier einmal im Jahr einen Film mit Statham raushaut. Unglaublich.
Stimmt, mittlerweile schon. Ja. Nur, dass bei Wes Anderson der Cast mindestens 10 bis 20 Mal größer ist, was
unglaublich.
Halt den A-Cast alleine schon angeht.
Immer die gleichen Verdächtigen, ne? Muss man auch sagen.
Ja, er wechselt gerade ein bisschen durch. Benicio del Toro jetzt zum Beispiel oftmals gesehen, Riz Ahmed dabei, Tom Hanks jetzt auch zum zweiten Mal mit Bryan Cranston in einem Wes Anderson-Film. David Schwarzman jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen, dafür wieder Benedict Cumberbatch.
Der ist mit Sicherheit trotzdem dabei.
Der taucht garantiert trotzdem wieder auf. Ja. Vielleicht auch wieder noch ein paar andere Leute, die man jetzt nicht gesehen hat. Der Trailer, Wes Anderson-Film.
Der Trailer.
Ist es ein Wes Anderson-Film?
Das ist 100% ein Wes Anderson-Film. er wird wieder Wes Andersiger, als er jemals war, würde ich sagen. Nach den, in Anführungszeichen, Kurzfilmen, die er von Netflix gemacht hat auch. Weil reiht sich da nahtlos ein, fand ich.
Kurzfilme fand ich super stark. Asteroid City, der letzte Langfilm, war ich ein bisschen enttäuscht von. Hat mich nicht so sehr abgeholt. Genauso wie French Dispatch. Weiß ich nicht. Mal gucken, wo der jetzt wieder hingeht. Wirkt ähnlich hektisch, schnell und voll.
Yes. Alles davon.
Von daher, 29. Mai kommt das Ding in die Kinos, dann kann man sich, ist gar nicht mehr so lange hin, dann kann man sich davon überzeugen. Ich werde mir auf jeden Fall reingönnen, ob Kino, weiß ich noch nicht. Und dann, glaube ich, müssen wir einfach wieder drüber reden, Alex.
Ja, so machen wir das. So, wo man auch immer drauf hinfiebert, ich zumindest, ist ein neuer Film mit Leonardo DiCaprio tatsächlich, weil...
Noch ein Fanboy.
Ja, ein bisschen. Und ich bleibe bei der Hypothese, dass er mit jedem neuen Film, den er bringt, besser wird als Schauspieler.
Oha.
Und jetzt lass uns mal drüber sprechen, ob das bei One Battle After Another genauso ist. Der neue, ein neuer Paul Thomas Anderson Film, der ja eher so aus einer etwas, ich sag mal, tragendereren, ruhigereren Erzählweise kommt und jetzt hier so ein bisschen so das Genre wechselt, würde ich fast sagen.
Ja, also es ist interessant. Es war immer schon viel Tragik auch bei seinen Filmen dabei. Ja. Ich erinnere mich an Boogie Nights oder zuletzt auch wieder vor kurzem erst wieder wiederholt. Licorice Pizza fand ich super stark. Eher so ein, nicht so ein Biopic, aber so ein zeitgeschichtlicher Ausschnitt aus den 70er Jahren.
Ja.
Also ist viel dabei, was er immer macht. Und hier jetzt so eine Art, was ist denn das? Krimi-Comedy-Thriller?
Action-Comedy-Thriller?
Action, ja, vielleicht
alles,
auch ein bisschen
auch, drin. Irgendwie alles ein bisschen dabei, ne?
Und so. Auch ein bisschen drüber, so.
Auf jeden Fall, also auch so, ja. Ich musste tatsächlich hier auch ein bisschen an Wes Anderson denken, ein bisschen teilweise von...
Ja,
wie
das von den Dialogen so, vor allem.
Ja, ja. Und ja, aber wie gesagt, DiCaprio in der Hauptrolle versucht seine Tochter zu finden.
Er kommt aus so einer Rebellenbewegung, die gegen irgendwas... ist, auch mit Waffengewalt.
Ja,
und jetzt spielt irgendwie,
also in den 70ern, glaube ich, ne, irgendwie.
Ich weiß gar nicht, wo es spielt, kann es dir tatsächlich gerade gar nicht sagen.
Die 80er, wie auch immer. Ja, großes Cast prinzipiell.
Ist noch im Untergrund, genau, und seine Tochter wurde jetzt irgendwie verschleppt. Und die will er jetzt irgendwie wieder kriegen. Aber sonst habe ich die Handlung noch nicht so ganz zusammenbekommen.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube, es war auch wild zusammengeschnitten im Trailer. Und nicht alles fand ich jetzt auch pauschal mega gut, was ich gesehen habe, weil ich es vielleicht auch einfach nicht verstanden habe. Aber ich kann dir bescheinigen, DiCaprio spielt wieder... überragend, um den Bogen zu bekommen zu meinem Intro.
Davon gehe ich aus und das hat man im Trailer auch schon gespürt. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, auch hier Benicio del Toro dabei, um es nochmal zu erwähnen.
Ja, stimmt. Korrekt, richtig. Da ist aber noch ein bisschen länger hin, 25. September. Bedeutet, dauert wir noch, bekommen noch mindestens zwei Trailer und vielleicht ist dann da noch einer dabei, der uns ein bisschen besser abholt noch.
Ja, ich mache mir hier eine Liste. Ich mache eine Strichliste. Mal gucken, ob
wir ein bisschen weniger kommen. Zeit ist der eine neue Apple TV Plus Produktion, nämlich das Vermächtnis der Tellman Now, es ist Fountain of Youth.
Mit John Krasinski.
Mit John Krasinski.
Deep Cut, genau. Alex.
Wir sprechen von Indiana Jones mit John, es ist Fountain of Youth. Es ist Fountain of Youth, eine neue Apple TV Plus Filmproduktion mit einem dicken Cast eigentlich auch irgendwie. John Krasinski, Natalie Portman.
Isaac Gonzalez, Dom Hall Gleason.
Gonzalez als, ich sag mal, böse?
Maybe das.
Maybe?
Und wer ist der Regisseur, Alex?
Wer ist denn der Regisseur?
Guy Ritchie.
Korrekt. Auch der irgendwie, keine Langeweile, der Mann. Es ist unglaublich, was der für ein Pensum anschlägt.
Ist jetzt noch mal,
aber da ich ja gerade gesagt habe, Statham verliehen an David Ayer, deswegen ist John Krasinski jetzt hier in Hauptrolle.
Ja, und nochmal anderer Einschlag. Also es ist jetzt nichts irgendwie Agenten-Thriller-Comedy-mäßiges von Guy Ritchie.
Es ist jetzt Full-on-Abenteuer-Indie-Vibes, für mich ist der Tempelritter-Vibes. Und ich muss leider tatsächlich gestehen, so der Teenie in mir fand alles daran gut. So ein bisschen Uncharted auch, vielleicht noch mehr, dieser Film mehr Uncharted als der Uncharted-Film.
Ja.
Ich sehe halt Krasinski einfach gerne. Ich kann es leider nicht, ich kann es wirklich nicht ändern.
Checkbox, Guy Ritchie Checkbox, ja, Thema Checkbox.
Ja, das Budget, ne, das Apple TV-Ding, auch irgendwie so eine Checkbox, das sah schon auch groß aus, fand ich. Mhm. Und es bockt mich überraschend doll und ich freue mich das wirklich. Und da am 23. Mai vermute ich auch direkt zu gucken.
Guy Ritchie haben immer gesagt, kann man prinzipiell nichts falsch machen, auch wenn es da so ein bisschen Up and Downs gab. Aber mit Krasinski, so wie er im Trailer schon aufspielt, in dieser locker witzigen,
ja. So ein bisschen pulpy halt, ne? Ja, das ist schon, so der geistige Indie-Nachfolger,
ja,
oder?
Ja, ich wollte es auch gerade mal sagen, so Indiana Jones-Vibe, also alles ist nicht so ernst zu nehmen, ein bisschen so Hidden Treasures-mäßig, ja, warum nicht? Natalie Portman sieht da auch noch ganz
und
ganz
wie gesagt, das sind ja genau die Zutaten, die Uncharted zu guten Spielen gemacht haben auch, weißt du? Und deswegen...
Naja, wo dem Uncharted-Film tatsächlich wieder ein bisschen die Seele gefehlt hat.
Korrekt. So, ich bin wirklich hier freudig erspannt und wenn sie das jetzt hier nicht komplett verbocken, dann ist das vermutlich so ein Ding, wo er mindestens noch zwei Filme bekommen.
Und ich leite schon mal über zu einem Film erneut mit Benedict Cumberbatch und zwar The Roses an seiner Seite oder andersrum, wie man will. Olivia Colman, Andy Samberg, Kate McKinnon unter anderem noch dabei und Allison Janney taucht zum Beispiel auch noch auf in einer kleinen Rolle. Es gibt noch keinen deutschen Release, aber in den USA läuft das Ding am 29.8. an. Und warum ist der Film so interessant? Weil er auf einem Drehbuch von Warren Adler basiert. Und was hat er geschrieben? Der Rosenkrieg. The War of the Roses. Unter anderem mit Michael Douglas und Kathleen Turner aus dem Jahr 1989. Das
für
ist
einige ein Kultfilm.
Ja, Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, beide ein glückliches Paar, bis sie es irgendwie nicht mehr sind. Und auch nach einer Ehetherapie das irgendwie nicht mehr ins Lot drücken können. Und dann bricht im wahrsten Sinne des Wortes ein Rosenkrieg aus und sie gehen sich da im Endeffekt sogar mit Waffengewalt gegenseitig an die Gurgel. Ja,
das fand ich schon, hatte ich schon den Eindruck, dass der Trailer vielleicht 20 Sekunden zu lang lief.
Ja, war über 3 Minuten, glaube ich auch.
Und ich immer noch unsicher bin, ob ich wirklich final drüber lachen soll. Er war schon ein bisschen fast over the top. Ich meine, Andy Samberg und Kate McKinnon in den Nebenrollen,
auch noch
mega
dabei,
lustig.
Ja.
Knaller. Beiden haben das auch gut gemacht und es waren auch Sachen dabei, die ich lustig fand und dann eskaliert es aber so schon im Trailer so sehr, dass ich sage, boah, ich weiß nicht, ob ich da noch drüber lachen kann, ob ich da noch Spaß dran habe.
Ja, erstens das und wenn ich das schon im Trailer sehe, was passiert noch? Also wird es dann nochmal getoppt oder habe ich jetzt einfach schon so viel gesehen ich
muss sagen, das wieder gekittet? Wollen sie das wieder kitten, ne? Wenn man den Rosenkrieg auch kennt? Ey, ich bin unschlüssig.
Aber was ich auch hier sagen muss, ähnlich wie bei Fountain of Youth gerade eben, also ich fand, da ist schon eine Chemie im
das
Trailer
hat man
zu
gemerkt.
Erkennen,
die haben
alle
Spaß.
Bock zu spielen. Es sieht halt wirklich einfach mehr als bocksolide durchproduziert aus.
Ja, das ist richtig.
Und ich hab da ein gutes Gefühl, dass das ein guter, witziger Film werden könnte. Vielleicht wird er auch relativ schwarz und dunkel gegen Ende, wäre auch cool. Aber ja, muss in Summe funktionieren und irgendwie schön rund halt abschließen.
Yep. So, zu guter Letzt habe ich hier noch was. Habe ich schon fast nicht mehr mit gerechnet, dass das Ding noch existiert und lebt. Wir haben einen ersten, ich sag mal, Teaser-Trailer bekommen für Tron Ares.
Der dritte Teil.
Tron 3.
Tron 3, ja. Ja, also für mich kam es jetzt ein bisschen unerwartet. Man wusste schon lange, also wir haben schon, keine Ahnung, schon immer darüber gesprochen, es kommt nicht. Dann hat er mal Jared Leto gemeint, ja, es kommt, wo wir auch dachten, okay. Aber tatsächlich, anscheinend wurde es gedreht, der erste Teaser-Trailer ist da. Man sieht Jared Leto nicht, aber
doch.
Und sieht man ihn? Ich weiß nicht. Wen man auf jeden Fall sieht, ist Gillian Anderson. Die taucht kurz auf und jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Craven the Hunter. Wie heißt er denn, der Kollege?
Achso, du meinst Aaron Taylor Johnson?
Dankeschön.
Ja, gerne.
Der ist unter anderem zu sehen und die Stimme von Jeff Bridges.
Yes.
Also auch er.
Also, ne, der wichtige Knackpunkt ist hier eigentlich, dass es scheinbar die Tron Welt in die Realwelt schafft. Das ist so ein bisschen der Kicker, weil zuletzt hat man immer quasi in die virtuelle Welt reingewechselt und wieder raus. Und für mich so ein Stück weit, muss ich gestehen, steht Tron Legacy, auch wenn man über die Handlung sagen kann, was man will, ein bisschen auf dem Podest, weil ich da auch so borderline sagen würde, audiovisuelles Meisterwerk, insbesondere in Kombination mit dem Daft Punk Soundtrack, der halt unfassbar geil war, unfassbar dick, rauf und runter gehört damals. Gepaart mit den coolen Bildern, es hatte schon eine sehr distinkte Choreografie und einen sehr distinkten audiovisuellen Vibe. Schwierig jetzt hier dem nachzufolgen. Ich bin gespannt. Habe ich die Fortsetzung gebraucht? Nicht wirklich. Ich bin auch gespannt, ob sie die Figuren aus dem zweiten Teil hier wirklich nochmal komplett aufgreifen, weil sie das so ein bisschen nicht offen lassen, aber da ja auch anteasern, dass es eine Möglichkeit gibt, sich in die reale Welt zu printen, in Anführungszeichen. Ich bin gespannt. Es sah auf jeden Fall fett aus, so muss man schon sagen. Ne? Also das Budget hat, glaube ich, hingehauen.
Ich fand von den Effekten und vom Sound vor allem, ziehen sie da schon mal echt vom Leder, wenn da das Taxi irgendwie von schon, den Retro-Bikes da in zwei gehälftet wird oder dann die großen Destroyer durch die Stadt ziehen. Das ist, das macht auf jeden Fall schon einen sehr dicken Eindruck.
Ich weiß halt nur nicht, ob man es ernst nehmen kann mit diesen 80er-Jahre-Retro, ich sag mal, Gefährten in der realen Welt oder, weißt du, dieses, kriegt man das?
Naja, ich finde, das haben sie ja im zweiten Teil halt schon super in die Neuzeit transportiert bekommen. Ja, das war ja da schon cool und lässig und nice. Und natürlich ist es jetzt super Sci-Fi-mäßig immer noch, aber es passt gut. Ich finde es gut visuell umgesetzt.
Ich bin gespannt. Ich muss immer so ein bisschen an diesen Pac-Man-Film denken. Von daher, ich will...
An den Pac-Man-Film?
An den
echten. Ach so, oh, den habe ich nie gesehen. Da habe ich mich
also nicht ausgehalten. Ja, ja. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ich brauche vielleicht noch einen Trailer, der mal 3 Minuten geht, um mich besser abzuholen.
Oh, 3 Minuten direkt wieder.
Ja, naja, besser.
War ja erstmal nur ein Teaser-Trailer. Ich bin aber, also ich habe da auf jeden Fall meine Aktien drin. Tron ist irgendwie eine coole Serie. Ungebrochen für mich auch.
Ich bin auch gespannt, ob das dieser Invest zündet, weißt du? Also der war nicht günstig, glaube ich.
Das weiß ich auch nicht.
Und ich bin echt gespannt, ob diese Kalkulation ausgeht für Disney. Also ob die Leute Bock haben auf Tron. Von daher. Bin sehr gespannt. 9. Oktober ist es aktuell, also da ist noch eine Weile hin.
Mhm. Genau. Hat jetzt aber auch eine Weile gebraucht, weil 2010 war jetzt immerhin der letzte Teil. Das ist schon eine Weile her. Ich erinnere mich noch, der letzte war ja von Joseph Kosinski. Und der hat 170 Millionen gekostet. Also auch der war für 2010 so richtig, richtig teuer und hat dann halt nur 400 eingespielt weltweit.
Ja, aber Kosinski ist vor lange nicht schlafen gekommen, wenn du dir seine Vita jetzt anguckst.
Na, seine Vita ist halt, nee, da müssen wir nicht drüber reden, aber das Einspielergebnis war jetzt nicht so dicke. Vielleicht erhofft man sich hier halt nochmal irgendwie auch nochmal einen neuen Impuls. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Ich nehme ihn auf jeden Fall gerne mit und wenn wir keine Ugly irgendwie wieder Deepfake-Faces haben von The Fridges, dann oder bessere zumindest, dann bin ich zufrieden, glaube ich.
Gut, Melior.
Dann machen wir hier wieder die digitale Welt zu. Schließen den Sack, lassen die Katze aus dem Sack, das Häschen drinne, das Duracell-Dingens-Häschen.
Ich weiß nicht.
Ist vieles zusammengekommen in dieser Episode, Alex.
Wir haben den Leuten versprochen, dass man uns irgendwo finden kann, im Zweifel.
Das stimmt allerdings und ich kann die sozialen Medien hier immer nur lobend erwähnen. Probiert es am besten auf Instagram. Ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Und könnt gerne auch den gleichen Hashtag verwenden.
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich jeder und jede merken, sage ich immer wieder gerne. Lasst gerne auch noch zusätzlich 5 Sterne hier bei Spotify oder wo ihr es gerade hört, los oder da. Oder schreibt uns eine 5-Sterne-Rezension hier bei, wie heißt es nochmal,
iTunes.
Wir freuen uns über jeden Austausch. Und
so sieht's aus. Ansonsten ich hoffe, ich gehe mal an die Retro und sage, ich hoffe, alle hatten schöne Ostern. Der Fairness halber. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Ronny, fürs Mitmachen. Und ich sag mal vorsichtig, bis zum nächsten Mal.
Finde ich gut.
Ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.